Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir sind heute in Frankfurt an der Oder, weit weg von unserem Wohnort und haben einen ganz besonderen Gast bei uns.
Hallo Antje.
Ja, hallo ihr beiden.
Hallo Antje.
Antje, es ist uns eine ganz große Ehre, dass wir heute bei dir sein dürfen hier in Frankfurt an der Oder. Antje, wir haben uns ja bisher immer nur auf vielen Konferenzen und Kongressen gesehen und es ist immer ganz spannend und einfach für mich mal die Frage, du hast hier viele Hämophilie-Patienten, die du auch hier betreust und brennende Frage zuallererst, Hämophiliebehandlung hier im Osten, wie war das früher? Kannst du was dazu sagen?
Ja, also kann ich tatsächlich, weil ich ja wirklich hier ein Kind der ersten Stunde bin, der Hämophiliebehandlung. Wir haben seit den 80er Jahren eine lange Tradition der Hämophiliebehandlung und seit 85 sogar mit mir. Mhm. Damals war noch die Zeit, wo Patienten mit Kryopräzipitaten behandelt wurden und natürlich auch nur dann, wenn sie geblutet haben. Mhm. Das heißt, wir sahen viele schwer beeinträchtigte Patienten, schwer kranke und ich muss auch sagen, verhaltensauffällige Kinder, weil die natürlich mit ihren Beeinträchtigungen kaum leben konnten. Die wurden früher stationär sehr lange fixiert, wurden mit Präparaten behandelt, die oft auch Nebenwirkungen hatten, ja. Und waren in der Schule stigmatisiert, die Kinder vor allen Dingen dadurch, dass sie nicht am Sport teilnehmen durften und beruflich natürlich durch ihre Einschränkungen in Gelenken und auch in der Beweglichkeit deutliche, aber auch wirklich deutliche Nachteile gegenüber ihren gesunden Altersgenossen hatten. Also es war schon schwierig und hat sich erst geändert, als wir neue Präparate benutzen durften für die Patienten, mhm, nach der Wende. 1990 ging es dann bei uns los und das war eine Revolution. Ja, weil die Patienten tatsächlich jetzt nicht nur gespritzt haben, wenn sie krank waren, also wenn die Blutung schon da war, sondern auch eine sogenannte prophylaktische Behandlung bekamen und dadurch dann wieder eigentlich wie komplett gesunde Kinder und auch Erwachsene am Leben teilnehmen konnten. Ne? Die haben sich dann prophylaktisch gespritzt, mussten oder konnten dann auch Sport machen, ja, was ja vielen Jungen auch ganz wichtig war, Fußballspielen zum Beispiel, und haben eine ganz andere berufliche Perspektive dann gewonnen in den nächsten Jahrzehnten, die dann jetzt inzwischen schon vergangen sind, als in der Zeit, in der ich angefangen habe.
Also eigentlich, wie du schon gesagt hast, revolutionär, muss man sagen. Antje, das ist ja sowas wie die Revolution der Heimselbstbehandlung jetzt im Grunde bei euch neu im Osten, muss man ja ehrlich gesagt sagen. So revolutionär hört sich das ja wirklich an. War das für alle Patienten annehmbar? Ich meine, auf einmal Faktor zu bekommen? Also ich stelle mir das auch ein bisschen komisch vor. Ich glaube, man hat ihn doch sicherlich oft suggeriert, dass es, um ihn nicht zu sagen, es gibt keinen Faktor, ihnen gesagt, möglicherweise, es ist nicht gut, so viel zu spritzen. Ich weiß das nicht, aber haben die das so gut angenommen, dann prophylaktisch zu spritzen?
Also erstmal wussten die Patienten ja gar nicht, dass es so moderne Präparate gibt, also im Osten. Ja? Mhm. Als dann die Wende war und wir Ärzte mussten ja erstmal lernen. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass die Patienten da gekommen sind und gesagt haben, und wir wussten schon alles, sondern wir waren ja auch Lernende und haben unsere Patienten mitgenommen und die waren sehr dankbar, wirklich sehr dankbar. Und da gab es überhaupt nie eine Diskussion, ob gespritzt wird oder nicht. Die haben das gemacht und waren froh über die Freiheit, die neu gewonnene Freiheit unter einer so schweren chronischen Erkrankung, die sie gewonnen haben. Und ich bin ehrlich gesagt auch dankbar, diese Zeit erlebt zu haben, also noch die Zeit vor den Faktoren, die ja für euch gar nicht so momentan ist, weil man dann diese, ich sag mal, Behandlung den Patienten noch anders vermitteln kann. Mhm. Es gibt ja auch nicht nur Patienten, die heute neu kommen und es gut finden. Ja, also auch Eltern sind ja skeptisch von neu diagnostizierten Kindern mit einer Hämophilie und sagen, also das wollen wir hier nicht, das ist Chemie oder keine Ahnung, ja. Und wenn man ihnen dann doch auch Bilder zeigen kann von Patienten früher und wie es gewesen ist ohne diese Faktorenkonzentrate und das mit der Überzeugung dessen rüberbringen kann, der es erlebt hat, ja, finde ich immer, ist es eloquenter, als wenn man schon immer die Faktorenpräparate hatte. Ja.
Und habt ihr dann nach der Wende sofort angefangen, auch die Kinder zu behandeln?
Sofort.
Sofort. Sofort. Ja. Und was habt ihr mit den Patienten gemacht, die das noch aus der Vergangenheit eben kannten, dass es keine Präparate gibt? Habt ihr auch mit denen sofort angefangen, ja, oder war da eher mit eine größere einem. Skepsis?
Nee, gar nicht.
Gar nicht?
Gar nicht. Die waren wirklich dankbar, weil die Patienten ja teilweise ja auch Einschränkungen schon hatten durch die Infektionen, die sie bekommen haben. Wir hatten ja viele Hepatitis C-Patienten. Mhm. Und dann die Alternative zu haben, Präparate zu bekommen, die kein Infektionsrisiko haben, das war, ist ja so eine zweite Sache, neben der Blutstillung auch die Infektionsfreiheit, nicht? Waren die sehr dankbar, weil viele waren ja junge Männer, die Familien gegründet haben, nicht? Und die haben ja mit der Hepatitis C schon für sich ein Riesenproblem gehabt.
Ja.
Also insofern war kein Problem, die wurden eingestellt auf eine prophylaktische Behandlung sehr zeitig und also bis heute alles gut.
Was ihr nicht hattet, war HIV?
Tatsächlich damals nicht, heute ja.
Heute ja.
Ja. Hm. Aber nicht durch Faktoren Präparate übertragen, sondern einfach durch Kontakte.
Genau.
Ja. Okay. Mhm. Und wie ist das des Weiteren, wenn du dir die Patienten jetzt anschaust, jetzt bedeutet ja auch die Prophylaxe neue, andere Nebenwirkungen, oder? Sind mehr Antikörper entstanden unter der Prophylaxe oder eher weniger? Was wir ja eigentlich immer postulieren, dass eigentlich eine Prophylaxe eher weniger Hemmkörper macht. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, weil du ja wirklich vor allem von früher und heute kennst.
Ja. Also dazu kann ich nur sagen, wir haben hier im Osten immer die Prophylaxe sehr ernst genommen, aber auch ein bisschen anders gemacht als vielleicht ihr.
Weil ach, das weiß ich nicht. Warte, ja, erzähl mal.
Wir haben ja immer auch zu Zeiten der gentechnischen Faktoren immer die Prophylaxe, also jedes Kind, jeden Papp, begonnen mit plasmatischen Patientenpräparaten zu behandeln. Ja, aber viele machen es nicht.
Okay,
deswegen sage ich nur, ja.
Ja.
Also wir haben das schon immer gemacht und ich muss sagen, ich hatte wirklich noch nie einen Hemmkörper.
Okay.
Noch nie. Und darum kann ich dazu jetzt wenig sagen, weil unsere Patienten bisher davon verschont geblieben sind. Ob das jetzt an den Mutationen liegt oder wie auch immer oder wir einfach Glück hatten, keine Ahnung. Mhm. Aber ich bin total dankbar, dass wir das nicht hatten.
Ja, ist auch wirklich, wirklich, das muss man auch nicht haben, glaube ich, dass der Hemmkörper, eine Entstehung ist da besonders, nicht besonders gut. Wie ist das denn? Ich meine, ihr habt ja noch eine Veränderung. Ich meine, Frankfurt an der Oder liegt ja direkt an der polnischen Grenze. Wie ist da das Thema der Migration? Menschen mit einer Hämophilie, die hier auch zu euch kommen? Wie ist das?
Also wir haben tatsächlich wirklich durch die Migration circa ein Drittel mehr Patienten bekommen aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afghanistan mit Hämophilie und tatsächlich auch für mich Patienten durch die Flucht mit so schweren Blutungen, die ich lange nicht erlebt habe oder lange nicht gesehen habe. Also es hat sich was verändert durch die Anzahl der Patienten, aber auch durch die Intensität der Betreuung, weil viele andere Probleme mitkamen mit den Patienten, also auch Infektionen zum Beispiel.
Welche Infektionen?
Naja, Hepatitis.
Mhm. Okay.
Und hattest du den Eindruck, dass da Unterschiede waren? Ich meine, auch vor der Wende gab es ja wenig Präparate. Da sagst du, es hat sich etwas verändert bezüglich der Lebensqualität, der Gelenkveränderung. Siehst du da oder kannst du einen Unterschied bemerken bezüglich Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen und Menschen, die hier vor der Wende behandelt worden sind? Das würde mich interessieren, ob es da für dich einen nennenswerten Unterschied gegeben hat, so oder immer noch gibt, so sei mal, wenn du Patienten siehst.
Also ich sag mal, die Migranten, die wir bekommen haben aus Ländern, die nicht gut versorgt sind mit Faktoren, die haben wir natürlich mit schweren Blutungen gesehen. Die sind ja auch nicht prophylaktisch behandelt worden und die haben wir hier dann natürlich in einen ganz anderen Gesundheitszustand bringen können durch die prophylaktische Substitution. Und unsere Patienten, die also auch vor der Wende behandelt wurden, ja, haben halt vor der Wende auch schon viele Blutungen gehabt. Ja, und die haben jetzt nach 30 Jahren tatsächlich trotz Prophylaxe Zerstörungen in ihren Gelenken, müssen auch orthopädisch behandelt werden, operativ mit Gelenkersatztherapie behandelt werden. Aber die Patienten, die quasi ganz jung gewesen sind und in die Prophylaxe reingegangen sind, die sind fit, haben einen tollen Job, machen Sport, also sind also nicht zu unterscheiden von anderen Patienten. Ja, aber es ist wirklich ein Unterschied, die Patienten zu sehen. Die Älteren jetzt, die so 50, 60 sind, ja, die brauchen wirklich eine orthopädische Betreuung.
Jetzt haben wir uns mit ein paar Leuten heute schon unterhalten und festgestellt, dass die Behandlerdichte hier sehr dünn ist. Also bis zum nächsten Behandler, bis zur nächsten Behandlerin ist schon sehr weit. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, da sind 5, 6, 7 an einem Fleck. Bei euch, Susanne,
ähnlich,
gibt es auch
3,
einige.
4, 5, also sozusagen, ja. Wir sind sehr dicht besiedelt mit unseren Zentren, ja, sozusagen. Und ihr seid alles weite Strecken, ne, die ihr da...
Also es ist wirklich so, dass wir jetzt aktuell das einzige Behandlungszentrum sind. Wir haben einen Ableger unserer Praxis in Potsdam und versorgen dort sozusagen die Patienten mit. Und ansonsten ist die nächste Klinik oder Behandlungsstätte in Berlin. Selbst die Cottbusser Behandler sind in Rente gegangen, leider, und haben keine Nachfolger bekommen, sodass es also wirklich schwierig ist. Und alles, was in Richtung Norden von Brandenburg geht, weiß ich gar nicht, denke ich, wird wahrscheinlich auch durch Berlin mit versorgt.
Und
also wir sind
Süden?
Wirklich fast ein Fleck.
Ja, und im Süden ist dann Leipzig?
Dresden.
Dresden.
Und deswegen habt ihr auch so einen Verbund geschlossen, glaube ich, ihr und also genau, untereinander. Kannst du was zu diesem Verbund erzählen,
ja,
was
naja,
dieses Netzwerk, was ihr
also
gegründet habt?
Also wir haben vor, weiß es gar nicht mehr so genau, ich glaube vor 15 Jahren ein Netzwerk gegründet, das Kompetenznetzwerk Hämorrhagische Diathesen Ost. So heißt es, weil es sich halt um einen Zusammenschluss aller Behandler aus dem Osten handelt, also aus dem ehemaligen ostdeutschen Bereich, weil es eben so ist, dass wir wirklich nur sehr wenige Behandler sind und uns dadurch halt auch gut abstimmen konnten über Behandlungsmöglichkeiten, über auch mal seltene Erkrankungen, nicht nur Hämophilie, sondern diagnostische und therapeutische Möglichkeiten bei seltenen Blutungs Blutgerinnungsstörungen und natürlich auch beobachten konnten, wie behandeln wir eigentlich unsere Patienten hier im Osten? Sind die schlechter oder besser behandelt als vorher? Oder die Fragen, die du schon gestellt hast, wie ist das Outcome der Behandlung von vorher? Oder? Und ja, es ist natürlich überschaubar, weil es nicht sehr viele Behandler sind, aber ich glaube, eine schöne Möglichkeit, sich auch untereinander zu unterstützen. Gerade in diesem so wenig besiedelten Bereich. Ja.
Wie ist denn die Versorgung aus deiner Sicht bezüglich, ich sage jetzt mal, Orthopädie, Physiotherapie? Ich bin ja, wir sind ja dieses Wochenende jetzt zu dir gekommen bezüglich Hemotion.
Ja.
Aber was vermisst du und was brauchst du noch oder was habt ihr schon?
Ja. Also ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ihr hier seid, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Input für die Physiotherapie, für die Physiotherapeuten hier vor Ort ist. Ja, die hier sind, die jetzt lernen, werden sich sicherer fühlen in der Betreuung von hämophilen Patienten. Und ich würde mir wünschen, dass es weitergeht, dass es quasi nur ein Einstieg war und dass wir mehr ausbilden. Ja, also dass die sich vielleicht auch untereinander verbinden und sagen, das war toll und wir kommen nochmal oder wir motivieren andere Kollegen, sich ausbilden zu lassen. Was die orthopädische Betreuung angeht, ist es schwierig. Wir haben keine spezialisierten Orthopäden und die meisten Kollegen scheuen sich auch davor, Hämophile zu betreuen, einfach weil sie keine Erfahrung haben damit. Und das verstehe ich auch, ja, weil ich denke, okay, wir machen es dann so, dass wir unseren Patienten nach Berlin schicken zu einem Hämophiliebehandlungszentrum im Friedrichshain, zu Robert Klamroth. Dort ist eine Sprechstunde, so wie ihr sie sicher auch macht, ja, gemeinsam, der Hämostasiologe und der Orthopäde. Und viele Dinge können wir dann für unsere Patienten klären, auch vor Ort, denn dort operieren. Mhm. Weil, und das muss man ganz ehrlich sagen, wir können zwar ambulant eine gute Gerinnungsdiagnostik machen, aber wir haben stationär nicht die Möglichkeit, weil unsere Labore in den Krankenhäusern nicht mehr in den Krankenhäusern 24 Stunden diese Diagnostik vorhalten. Mhm. Ja? Und insofern ist es schwierig, einen Patienten zu betreuen. Mhm. Ne, und auch Faktoren zu kalkulieren, mhm. ne, durch Faktoren.
Jetzt ist ja Orthopädie nicht immer gleich Operation, sondern es sind noch viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen in der Betreuung. Habt ihr da eine Unterstützung oder Hilfe?
Wir haben jetzt seit 2 Jahren neu eine sehr, sehr gut neu aufgestellte Orthopädie in der Klinik, mit der wir sehr gut zusammenarbeiten, vor allen Dingen auch mit den Kindern, die uns bestaaten und die also auch Indikationen stellen, das ist schon so. Mhm. Da bin ich auch ganz froh, dass wir das jetzt hier vor Ort haben. Ne?
Mhm. Sehr gut. Physiotherapie. Mhm. Die, da habt ihr jetzt, haben wir auch 2 Teilnehmer hier im Kurs, die daran teilnehmen. Du hast ja die Hoffnung, dass das weitergeht. Wie viele Patienten von dir brauchen denn wirklich eine Physiotherapie? Reichen da wirklich 2 Physiotherapeuten?
Na, auf keinen Fall. Also unser Problem ist ja, dass wir nicht nur in Frankfurt oder Patienten haben, ja, sondern wir haben ja in einem Umkreis von 30 Kilometern Patienten. Also auch die Physiotherapie muss ja wohnortnah für den Patienten zu erreichen sein. Nicht so, dass diese 2, die jetzt hier ausgebildet werden, sicher die Patienten hier in Frankfurt versorgen können. Ja, und da haben wir mindestens 10. Mhm. Aber alle, die drumherum wohnen, wie die Patienten, die ihr heute auch gesehen habt von uns, ne, die brauchen ja vor Ort eine Betreuung. Mhm. Das ist natürlich ein Anliegen, da weiterzumachen. Ne?
Das hast du ja gesagt, ne? Du hast einen großen Einzugsbereich und das ist zwar ein Netz, aber ein Netz mit großen Löchern in
ganz
der Versorgung.
Große. Da haben wir noch eine Menge zu tun.
Ja.
Ja. Genau. Mhm. Und da kann ich euch auch nur stimulieren, dass das weitergeht. Mhm.
Werden wir tun, wenn wir doch die nächsten Jahre sicherlich damit auch, das ist ja auch ein ganz großes Ziel, genau diese Löcher tatsächlich zu stopfen und nicht nur an großen Ballungszentren die Physiotherapie tatsächlich auszubilden, sondern wirklich auch hier, aber auch in der Schweiz und auch in Österreich. Das sind genauso zwei Flex, sage ich mal, die wir noch nicht bedient haben. Ja. Zu der Veranstaltung, die wir jetzt 1,5 Tage jetzt hier bei dir vor Ort hatten. Wie ist so dein Eindruck und wie waren deine Erwartungen, als wir so gestartet sind? Ich glaube, wir
also meine Erwartungen waren zwiegespalten, weil wir natürlich leider nicht so viele Physiotherapeuten aktivieren konnten. Ja? Und ich war mir nicht ganz sicher, wie aktiv die Physiotherapeuten auch mitmachen werden. Ja? Aber die sind oder waren so beflügelt von der Thematik und so interessiert, dass ich denke, dass es wirklich ganz, ganz gut angenommen wurde. Mhm. Und auch der Aufbau, der logistische Aufbau der Fortbildung war super. Auch vor allen Dingen, weil wir Patienten hatten, die auch einen Benefit von dieser Untersuchung und den orthopädischen Untersuchungen, von den Ganganalysen, von den physiotherapeutischen Behandlungen mit nach Hause nehmen können. Ja, also es ist ja nicht nur eine theoretische Veranstaltung, sondern vor allen Dingen eine Sache, die einen ganz großen praktischen Wert hat, nicht? Und der weitergelebt werden kann.
Ich glaube, was wir erlebt haben, dass wir tatsächlich beflügelte auch Patienten hatten an der Stelle, die gar nicht so richtig das Thema Physiotherapie, sie hatten mal die ein oder andere Sitzung, aber eigentlich gar nicht so
verstanden haben, warum sie dahin sollen.
Genau, das war das ein bisschen, gut, sie kommen hier mal kurz zur Untersuchung und waren, glaube ich, heute am frühen Morgen etwas skeptisch, muss ich ja sagen, wusste gar nicht, was so auf sie zukommt. Genau. Und ich glaube, einer der Patienten, der war, Björn, erzähl mal, das ist ein Eindruck, den du, glaube ich, mehrfach erlebt hast mit ihm, glaube ich.
Ne? Ja, genau, also er war echt glücklich. Wir haben, also ich muss sagen, er hat schon einige Operationen hinter sich, auch sicherlich ein bisschen Pech gehabt. Und viele Gelenke sind bei ihm wirklich kaputt und sein großes Ziel war, das, was er hat, zu erhalten. Und wir haben das sehr strukturiert aufgebaut. Und die zwei Physiotherapeutinnen, die ihn behandelt haben, sind da wirklich sehr, sehr gut an ihn herangegangen und haben zunächst mit ganz weichen Techniken versucht, die Lymphe zu mobilisieren. Wir haben ihn laufen lassen, da war er schon hellauf begeistert. Dann haben wir noch die Gelenke mobilisiert und die Wirbelsäule mobilisiert und er war mega happy und war vorher auch eher skeptisch, was Physiotherapie angeht.
Genau.
Und sein großes Ziel ist, glaube ich, jetzt das regelmäßig zu machen, weil er jetzt echt da eine riesengroße Chance sieht, nicht nur das, was er hat, zu erhalten, sondern seinen Körper wirklich zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren.
Also Treppen rauf und runter.
Ja, er war nicht mehr zu halten, wir sind nicht hinterhergekommen. Vorher hat er echt Probleme gehabt zu laufen und dann ist er uns weggerannt.
Ja, aber das ist doch sensationell. Ich glaube,
na, vor allen Dingen nach so kurzer Zeit so einen Effekt zu haben. Nicht?
Ja, das war, da muss ich sagen, haben wir so ein bisschen Glück gehabt, aber ich glaube, er hat auch Glück gehabt, dass er gespürt hat, was das alles bewirken kann.
Ja, und auch so, dass wir uns sehr viel Zeit tatsächlich genommen haben. Und das wird auch die nächste Herausforderung sein für die Physiotherapeuten, mit deren kurzen Zeit die Patienten physiotherapeutisch wirklich auch zu halten. Aber ich glaube, dass wir einen guten Weg gefunden haben.
Ja, doch, das denke ich auch. Also der Benefit von den Patienten war sensationell, wirklich gut.
Und morgen haben wir jetzt nochmal Kinder, da werden wir mindestens genauso viel Zeit investieren. Und Antje, wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen. Es macht uns total viel Spaß. Wir haben eine neue Ecke kennengelernt. Ich muss zugeben, ich war vorher noch nie. Ich finde diese Stadt wirklich sehr, sehr schön.
Ich auch.
Und dieser Zugang zum Fluss ist super. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke, dass ihr da seid. Und vor allen Dingen, dass diese Stadt euch wirklich begeistern kann und vielleicht auch andere motiviert, sie sich anzuschauen.
Ja. Björn.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir. Danke dir, Antje.
Ja, euch auch. Vielen Dank.
Mit freundlicher Unterstützung von Roche Sugar.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.